So, ich habe heute das Privileg, euch im Wort zu dienen und ich habe den Frank gefragt, ob ich so eine coole Flipchart bekomme. Ich nehme mal an, dass es die hier ist, ne? Die hat so Kategorie, coole Rollen, ey. Ich will zu Anfang kurz beten und dann fangen wir an. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Treue. Und ich danke dir für das Privileg, hier vorne zu stehen, um das einfach weiterzugeben, was ich von dir empfangen habe, Herr. Danke dir dafür, dass du befähigst und dass du segnest, damit wir Segen sein dürfen, Herr. Danke dir dafür, dass du ermutigst, ermahnst und tröstest, Herr. Und ich bete, dass du die Herzen vorbereitest, dass du sie öffnest, dass du die Menschen erkennen lässt, wer du wirklich bist, Jesus. Und so lege ich diese Predigt in deine Hände unter dem Schutz deines Blutes, Herr, und mögest du dich verherrlichen durch jedes Wort, das gesprochen wird, Herr. In Jesu Namen. Amen. So. Ich habe ein Thema, Sodom und Gomorra, aber das ist nicht das Thema. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich stehe seit 9 Jahren auf der Bühne und mache das eigentlich schon ziemlich oft, aber jedes Mal habe ich so einen Schiss, nach vorne zu gehen. Und viele fragen mich, ja, wie schaffst du das, so locker vorne zu stehen? Tue ich nicht. Ich bin nervös, aber manchmal merkt man es mir an, manchmal nicht. Aber ich hoffe, dass es einfach okay für euch ist, wenn ich so ein bisschen nervös bin. Genau, ich habe ein Thema. Und zwar werde ich heute ein bisschen über Segen und Fluch reden. Und dazu brauche ich erstmal eine Freiwillige, beziehungsweise Freiwilliger. Und zwar eine, die zeichnen kann. Kann jemand zeichnen? Zeichnen, dann hier nach vorne. Bitte kurz. Du musst nicht vorne stehen bleiben. Du musst, weil ich bin echt nicht begabt in Zeichnen. Du hast jetzt einen Auftrag. Willst du lieber schwarz oder grün? Es ist Riesenauswahl hier. Schwarz. So. Und zwar brauche ich eine Blume. Aber in 3 Ebenen. Also so und so. Das heißt, hier muss ein richtig cooler Stiel sein und hier muss eine richtig coole Tulpe, Rose, Blume, keine Ahnung, der Kopf. Und hier unten so Wurzel. Kriegst du das hin? Hast du auch so ein Autogramm, wie du das dann verzeichnest? So? Wie ist dein Name?
Elisabeth.
Elisabeth? Okay, cool. Vielen Dank, Elisabeth. Du kannst dich wieder setzen. So, das soll eine Rose sein, ne? Oder eine Tulpe, was ist das? Rose. Wir haben leider kein Rot, sonst wäre die rot. Und grün natürlich, mit so Dornen und so. So. Das wird unser Thema sein heute, die Rose. Aber bevor wir darauf näher eingehen, ich hoffe, ihr könnt das lesen, werde ich erstmal so ein paar Begriffe erklären, damit wir so ein bisschen auf einen Nenner sind, weil ich glaube, viele kommen mit so einem Begriff wie Fluch, hört sich immer so, Harry Potter. Deswegen tue ich das ein bisschen erklären, was es so bedeutet. Kennt ihr diese Leute, die immer sagen, ey, Gott segne dich? Oder sei gesegnet, oh, ich wünsche dir so viel Segen für das und das und das. Und irgendwann mal kam ich an diesen Punkt, was heißt das eigentlich? Was bedeutet Segen? Wir reden so oft davon, oh Gott segne dich, sei gesegnet, aber was bedeutet das überhaupt? Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, also ich habe jetzt keine Theologie studiert und falls hier Theologiestudenten hier sind, dann können die mich hoffentlich bestätigen, weil ich habe das selber vom Bibelschullehrer. So, Segen, wenn wir dem Urtext nachgehen von dem Wort Gottes, also griechisch bzw. hebräisch, bedeutet Segen auf griechisch Eulogia. Eulogia bedeutet nichts anderes als Gutes aussprechen. Also das heißt, wenn dich jemand segnet, heißt es nichts anderes als, dass er etwas Gutes über dich ausspricht. Ob du schön bist, ob du das gut gemacht hast, oder sonst was, es ist was Gutes. Und Fluch, da gibt es verschiedene griechische Auslegungen, aber wenn man das so ein bisschen zusammenpackt, bedeutet es eigentlich auch nichts anderes als das Gegenteil, also was Schlechtes aussprechen. Und dann stellt man sich die Frage, ja, wer setzt den Maßstab, was gut und was schlecht ist? Weil im Prinzip ein Lügner würde sagen, wenn ich lüge, ist das gut. Ein Mörder würde sagen, das, was ich gerade getan habe, ist gut. Aber wer definiert gut? Wer gibt uns diesen Maßstab? Und die Jünger fragten Jesus auch in dem Sinne, wer ist gut? Und Jesus sagte, nennt mich nicht gut, denn wer gut ist, ist Gott allein. Also hat uns Jesus einen klaren Maßstab gegeben, was gut ist. Und zwar, gut ist das, was dem Wesen Gottes entspricht, beziehungsweise dem Wesen Gottes im Einklang ist. Alles, was dem Wesen Gottes widerspricht, ist nicht gut. Das ist schlecht. Was ist Gott? Gott ist die Wahrheit. Das heißt also schon mal, alles, was der Wahrheit entspricht, ist gut. Das würde sogar jeder Mensch sagen, der nicht an Gott glaubt. Jeder wünscht sich irgendwie die Wahrheit. Und wenn wir das Ganze betrachten, streben wir alle, ob Christ oder nicht Christ, ob du an Gott glaubst oder ob du enttäuscht bist und dich von Gott distanzierst, aber tief im Innern strebst du nach genau einem Vers, und das steht in Galater 5, 22. Das ist die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Sanftmut, Langmut, Selbstbeherrschung, Liebe. Das sind genau diese Eigenschaften, nach denen jeder Mensch strebt. Jeder tief im Innern strebt nach diesen Zielen. Aber wenn wir jetzt unser Leben betrachten, wachsen wir erstmal, wenn wir geboren werden, schlagen wir Wurzeln hier in diese Welt. Wir sind da, wir können nichts dafür, wir sind einfach da. So, dann beginnt der Wachstumsprozess. Und das Interessante ist, egal in welchem Umfeld du dich begibst oder in welcher Familienverhältnisse du aufgewachsen bist, ob du eine gute Kindheit hattest, ob du eine schlechte Kindheit hattest, ob du gute Freunde hattest oder schlechte, all das war entweder ein Segen oder ein Fluch. Wie gesagt, ein Fluch ist etwas Schlechtes über jemand auszusprechen. Und alles ist schlecht, was dem Wesen Gottes nicht entspricht. Das heißt also, wenn du dich auch mit Satanisten ein bisschen beschäftigst und mit Hexen und so weiter, und die gibt es wirklich, und die erzählen dir da so ein bisschen ihre Sprüche vor, dann, wenn du denen zuhörst, dann ist es nichts anderes als ein etwas Schlechtes, was sie aussprechen. Sei es eine Lüge, sei es, ja, sei es irgendwas Schlechtes. Das heißt also, unbewusst leben wir diese Dinge auch aus. Das heißt jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Vater zu seiner Tochter kommt und sagt, du bist hässlich, was ist das, Segen oder Fluch? Ein Fluch. Wenn ich jetzt aber zu irgendeiner wildfremden Person kommt und sagt, du bist hässlich, was ist das? So, warum hat der Vater eine tiefere Einwirkung auf die Tochter als ein Mann, der jetzt wildfremd ist? Warum hat sein Wort mehr Gewicht als meins? Und dann kommen wir zu der entscheidenden Tatsache, dass die Intimität die Kraft deiner Worte entscheidet. Das heißt, wenn du eine Lüge glaubst, die dir ständig eingeredet wurde, du bist eine Versagerin, du kannst nichts, du bist hässlich, du kriegst nichts auf die Reihe, und dann ein Prediger vorne steht und sagt, Gott liebt dich, dann wirst du es schwer haben, ihn zu glauben. Warum? Nicht, weil du keine Intimität zum Prediger hast, sondern weil du keine Intimität zu Gott hast. Weil es ist nicht der Prediger, der dir das sagt, sondern eigentlich Gott,
der dir das sagt. Das heißt, der Fluch hat mehr Gewicht als der Segen, der eigentlich zur Verfügung steht. Warum fällt es uns so schwer, Gott zu glauben? Ich habe mal ein Mädchen kennengelernt und sie hat mir die Frage gestellt, wie produziere ich mehr Glauben? Und da habe ich gesagt, du kannst den Glauben nicht produzieren, aber du kannst ihn fördern. Wie das denn? Nehmen wir mal an, deine beste Freundin ist in einem anderen Raum. Nennen wir sie mal Chantal. Chantal ruft vom anderen Zimmer, Gisela! So. Woher will die Gisela wissen, dass es Chantal ist, obwohl sie sie nicht sieht? Woran erkennst du, dass deine beste Freundin dich gerade ruft oder dein bester Kollege dich gerade ruft? Woran? Bitte? Stimme. Das heißt, die Stimme ist dir bekannt. Also mit anderen Worten, du hast eine Beziehung mit ihm. Du pflegst eine Beziehung. Und umso mehr du Beziehung mit ihm pflegst, umso mehr nimmst du ganz klar seine Stimme wahr. Du weißt, was er mag, was er nicht mag. Du weißt, wie du ihn verletzen kannst oder nicht, wie du ihn fördern kannst oder nicht. Also du weißt, wie du mit ihm umgehst. Aber du weißt auch, wie er spricht. Und das heißt, wenn dein bester Freund dir irgendwas Blödes sagt, hat das mehr Gewicht wie eine wildfremde Person. Warum? Weil du eine Beziehung mit ihm hast. Und das heißt, viele Menschen fragen, okay, wenn Segen die Wahrheit ist oder das Wesen Gottes ist, was ist dann Fluch? Und in der Bibel steht, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und so begann auch die erste Sünde durch eine Lüge. Das heißt, sein ganzes Konzept, seine ganzen Versuchungen entspricht der Lüge. Wenn ich mein Leben betrachte, ich bin in einem Elternhaus groß geworden als Scheidungskind, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter hatte einen neuen Freund, wurde später mein Stiefvater. Und ich lebte in einem Umfeld, die mir ständig wieder, immer wieder sagten, du bist ein Versager, du kannst nichts, du bist nichts, was willst du überhaupt hier? Und wenn dir das ständig eingeredet wurde, dann fängst du an, diesen Dingen Glauben zu schenken. Du nimmst es an. Warum? Weil es so viele Leute über dich gesagt haben, da muss es ja der Wahrheit entsprechen. Und die größten oder die besten Lügen verstecken sich immer hinter Halbwahrheiten. Das heißt also, du gibst diesen Fluch Glauben. Das heißt, dann wird es ein Teil von dir. Und das erste Mal beginnen, also ich tue das jetzt ein bisschen korrigieren, deine Rose, aber die sieht echt schön aus. Und hier kommen dann langsam Dornen. Ich mache das jetzt als Symbolik, ne? So. Und das sind die Dornen. Verletzte Menschen verletzen immer andere. Kennt ihr diesen Spruch? Warum? Weil du nur das weitergeben kannst, was du selber empfangen hast. Du kannst nicht Liebe geben, wenn du nie die Liebe richtig verstanden hast. Und es heißt also, warum auch viele Ehen in die Brüche gehen, weil man verlernt hat, diese selbstlose Liebe. Wenn wir die Welt betrachten, hat die Welt auch die Frucht des Geistes. Das heißt, in der Welt kannst du Frieden haben, kannst du Freude haben, kannst du Liebe haben, kannst du all das haben. Aber der Unterschied ist, in dieser Welt ist es immer an einer Bedingung geknüpft. Das heißt, siehst du gut aus, dann liebe ich dich. Habe ich gewisse Versicherungen, dann habe ich Frieden. Tue ich das, dann habe ich das. Und es ist immer mit so einem Tun. Du musst was dafür tun, dann kriegst du erst was. Aber der Unterschied bei Gott ist, du kriegst es so. Es ist bedingungslos aus Gnade. Aber das Interessante ist, jedes Geschenk, was du bekommst, trägt immer eine Verantwortung mit sich. Wenn ich dir jetzt eine Rose schenken würde, was würdest du mit dieser Rose tun? Wenn ich das wirklich vom Herzen, ich komme heulend vor dir und sage, ey, ich möchte dir das schenken, weil du einfach so cool bist. Dran riechen, genießen. Du würdest sie aber nicht abknicken und in den Mülleimer werfen. Wow, du bist richtig romantisch. Aber jeder normale Mensch würde sagen, wenn er ein Geschenk bekommt, geht er verantwortungsvoll damit um. Richtig? Das heißt also, dieses Geschenk, was wir bekommen von Gott, diesen Frieden, diese Freude, diese Liebe, ist ein Geschenk an uns, aber hat eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Gehen wir damit gleichgültig um? Leben wir wirklich das aus? Und im Wort heißt es, dämpft den Heiligen Geist nicht. Was bedeutet Heiliger Geist? Galater 5,22 ist die Frucht des Geistes. Es steht nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht. Es ist eine Frucht, die Liebe, Freude, Friede, alles beinhaltet. Und das ist der Heilige Geist. Wenn du dich wunderst, warum du zwar gewissermaßen Wachstum erlebst, aber diese Frucht in deinem Leben nicht sichtbar wird, dann müssen wir uns anfangen, uns selbst zu reflektieren und uns selbst zu hinterfragen, an welchen Lügen halte ich noch fest? Was hindert dich daran, an diesem Tag Freude zu haben? Was hindert dich daran, Frieden zu haben? Ist es Angst? Ist es Zweifel? Ist es Minderwertigkeitskomplexe? Sind es die Depressionen? Ist es die Sucht? Es ist leicht, ein Problem festzustellen. Aber es ist schwer, die Ursache zu finden. Viele kommen zu mir in die Seelsorge und sagen, hey, ich rauche. Oder hey, ich habe Probleme mit Pornografie. Hey, ich nehme Drogen. Hey, ich habe Stress mit meinen Eltern und ich hasse sie und so weiter. Aber das ist alles nur ein Problem. Aber das ist nicht die Ursache. Und oft versuchen wir, diese Dornen, also das habe ich früher gemacht, immer wenn ich eine Rose hatte, habe ich immer diese Dornen so abgepackt. Pickt. Kennt ihr das? Egal. So, habe ich früher gemacht, aber oft ist es genauso, dass wir das auch machen. Wir versuchen, unsere Probleme, die Äste abzuhauen, aber dieses Problem nicht an der Wurzel zu packen. Denn, wenn das jetzt mal ein Baum wäre und ein verfaulter Ast darunter hängt, dann ist nicht dieser Ast schuld, sondern dann ist da irgendwo ein Problem in der Wurzel, wo es zu wenig Nährstoffe gibt oder so und so weiter und so fort. Das heißt, die Ursache ist immer an der Wurzel zu finden. Auch deine Probleme. Es bringt nichts, das Problem festzustellen, sondern es ist viel wertvoller, die Ursache dahinter zu finden. Mein Vater, ich bin mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, warum mein Vater so ist, wie er ist. Warum ist er so aggressiv? Warum ist er so alleine? Warum hängt er so an dem Alkohol. Und dann habe ich erfahren, dass sein Vater genauso war. Und dann habe ich weiter beobachtet. Mein Opa. Mein Opa ist auch vaterlos groß geworden. Das heißt, es überträgt sich von Generation zu Generation. Und die Ausrede, ja, früher war alles anders. Aber warum machen wir es jetzt nicht anders? An Eltern, wann hast du das letzte Mal zu deiner Tochter gesagt, ich bin stolz auf dich, du bist wunderschön? Wann hast du das letzte Mal einen Segen ausgesprochen über eine Person, mit der du eine Intimität hast, mit der du eine Beziehung hast? Und wo gibt es in deinem Leben Lügen, an die du dich binden lässt, dass du eine Versagerin bist? Und warum schenkst du Gott so wenig Glauben? Wir wissen alle und wir reden oft davon, Gott ist Liebe. Aber glauben wir es auch? Ich denke, wenn wir eine Generation werden, die daran glaubt, dass Gott Liebe ist, dann würden wir ganz anders leben. Und warum glauben wir nicht? Wie wir vorhin gehört haben, entsteht Glaube nur durch eine intakte Beziehung mit einer Person. Wenn dein bester Kumpel, Thomas war dein Name, ne? zu dir kommt und sagt, hey, morgen läuft eine Party. Hättest Bock? So, woher willst du wissen, dass da überhaupt eine Party stattfindet? Weil du ihm vertraust. Das ist dein bester Kumpel, der lügt dich nicht an. Warum sollte der auch? Also warum bezeichnen wir so oft Gott als einen Lügner? Unbewusst. Es ist schon faszinierend, oder? Das heißt, wenn wir Gott keinen Glauben schenken zu etwas, was er gesagt hat, tun wir nichts anderes, als ihn als Lügner zu bezeichnen. Warum? Weil wir an diesen Lügen selber festhalten. Wir halten an diese Lügen fest, wir lassen sie teilhaben an uns. Und wie vorhin gesagt, du kannst nur das weitergeben, was du selbst empfangen hast. Das heißt, wenn du Hass annimmst, wirst du Hass auch weitergeben. Versteht ihr den Sinn dahinter? Das Licht ist so hell. Ich sehe euch nicht. Es ist spannend, dass viele Probleme, die wir haben oder die sichtbar wurden, oft den Ursprung innerhalb der Familie haben. Warum innerhalb der Familie? Weil da Intimität herrscht. Warum? Du wächst da auf, du kriegst viel mit, du siehst viel, nimmst viel wahr, du saugst alles auf und es prägt dich. Aber nicht nur dein Elternhaus, sondern dein Freundeskreis, deine Schule, deine Ausbildung, alles prägt dich, sei es gut oder sei es schlecht. Wisst ihr, wir sind eine Generation geworden, die auch aufgehört hat zu prüfen. Wenn es der Prediger sagt oder wenn es der sagt und es hört sich gut an, dann muss es ja so sein. Oder? Wenn man sagt, Galater 5, 22 stehen die Frucht des Geistes. Keiner guckt nach. So, muss ja stimmen. Hört sich schlau an, Galater 5, 22. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt dieses Buch gibt. So. Aber das Problem ist auch, dass wir nicht nur aufgehört haben, Sachen zu prüfen, sondern auch uns selbst zu prüfen. Oft tun wir unsere Probleme, die wir angenommen haben, unsere Ängste, unsere negativen Gefühle, diese Schuld an anderen auslassen. Das heißt, dieser Mann ist schuld. Ich bin im Recht. Aber wenn wir eine Generation werden, die mal anfangen würden, sich mal selbst wieder zu reflektieren, zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich so? Dann würde die Welt ganz anders aussehen. Wir haben oft die Ausrede, ja, ich bin halt so. Nein. Wenn du Christ bist, okay, ich stelle mal eine Quizfrage. Jetzt mal gucken, ob sie auch das schafft. Wer glaubt alles, dass wir Sünder sind, der hebt die Hände. Oh. So, was sagt die Bibel? Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Heilige. Klar, wir sündigen noch, aber das heißt nicht, dass wir Sündiger sind. Versteht ihr, was ich meine? Ein Schwimmer, ich nehme immer dieses Beispiel. Ein Schwimmer, der schwimmt, ist nicht gleich ein Leistungsschwimmer. Oder? Aber ein Leistungsschwimmer ist einer, der schwimmt. Logisch. Wenn du diese Perspektive hast, dass du eine neue Schöpfung bist und alles dir eigentlich vor die Füße steht und du es einfach nur noch abholen musst und dich darin üben musst, darin zu wandeln, dann wird es dich auch mit der Zeit leichter fallen, Gutes zu tun. Wenn du denkst, ich bin so, ich muss ständig fluchen, wenn der Autofahrer mich aufregt, dann beleidige ich ihn. Hat er verdient. Ich bin so. Aber ich merke und ich denke, da fängt es schon an, eine Veränderung stattfinden zu lassen. Wir leben in einem Wachstumsprozess. Wir sind schon lange noch nicht beim Kopf. Sondern wir sind in einem Heiligungsprozess beziehungsweise einem Veränderungsprozess, wo wir das leben dürfen. Aber deine Perspektive entscheidet deine Motivation. Und deine Motivation entscheidet, wie du dich bewegen wirst. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu tun, weil du denkst, das ist langweilig, das bringt mich nicht weiter, wirst du es nicht machen. Aber wenn du weißt, dass es dich verändern wird, dass es dir diese Freude gibt, diesen Frieden gibt, dann verändert sich aufgrund der Perspektive, die du hast, deine Motivation. Und dementsprechend bewegst du dich. Warum ist es so langweilig, die Bibel zu lesen? Warum ist es so anstrengend zu beten und auf einmal kommt der Gedanke, oh, ich muss noch Wäsche waschen? Und dann lässt man sich so schnell ablenken. Oh, ich muss noch den Rasen mähen. Warum? Und ich glaube, dass Beziehung heißt, oder Intimität bedeutet auch, Gott in jedem Bereich deines Lebens reinzulassen. Ein Prediger hat mal erzählt, dass ein anderer kam und sagte, ich würde so gern beten, aber ich werde so leicht abgelenkt. Ich bin schon raus spazieren gegangen. Aber immer wenn ich im Wald bin und eine Motorsäge höre, muss ich sofort gucken, was für eine Motorsäge das ist. Und dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich beten wollte. Und der Prediger sagte zu ihm, warum nimmst du Jesus nicht einfach mit? Denkst du, der kennt sich nicht aus mit Motorsägen? Und das macht Intimität aus. Wo nimmst du Jesus überall mit? Heißt das, okay, da darf Jesus rein, wenn ich in den Gottesdienst komme, aber wenn es um Finanzen geht oder um Sexualität, das ist ein Thema für sich. Da kennt sich Gott nicht aus. Das ist purer Schwachsinn. Dann hast du Gott einen gewissen Teil gegeben, aber es bringt nichts für dein Wachstum, weil er benötigt alles. Wenn du dich fragst, warum läuft es nicht, dann hinterfrage dich. Wo gibt es Bereiche, die du Gott noch nicht gegeben hast? Viele fragen mich, MC, woher wusstest du so früh, dass du durch Deutschland reisen wirst und Menschen ermutigen wirst und da der Gemeinde dienen wirst? Ich so, keine Ahnung. Mit 16 hat es angefangen, dass ich da rumgereist bin und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, ich habe diesen Gott kennengelernt und das, was ich gelernt habe oder das, was ich weiß, das, was ich empfangen habe, das will ich einfach nur weitergeben. Mehr nicht. Und viele versuchen, ultra krasse Prediger zu sein. Ich muss so richtig geil singen können. Erst dann kann ich auf die Bühne. Ich muss erst richtig gut zeichnen können. Also ich hätte es niemals so zeichnen können. Ich hätte so einen Stingel gemacht und einen Kreis. Aber jeder hat so seine Begabungen. Aber wenn du erst wartest, bis du einen Zustand erreichst, den du eigentlich nie erreichen wirst, dann bleibst du immer an diesem Punkt, wo diese Intimität, diese Beziehung niemals stattfindet. Wie bekommt eine Beziehung Tiefe? Bist du verheiratet, Thomas? So, mein Freund. Wie lange bist du verheiratet?
10 Jahre.
10 Jahre? Nur. Eine Ehe geht man ja ein, wenn da eine gewisse Tiefe auch entstanden ist, oder? Wenn man einfach eine Frage, wie ist diese Tiefe entstanden? Ah, das ist der Punkt. Die wichtigen Sachen, die unwichtigen Sachen nicht. Ich gehe immer aufs Klo und lasse die Toilette offen, Tür offen. Egal. Nein, mache ich nicht. Tiefe bedeutet Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet auch, Schwäche zuzugeben. Wenn du Angst hast, dann ist es okay. Wenn du schwach bist, dann ist es okay. Gerade eben, ich saß da, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich gerade, ich weiß nicht, was ich sagen soll vorne. Du schaffst das. Ist immer so leicht zu sagen, du schaffst das, ein Prediger, der gleich vorne stehen muss. So, warum? Weil ich hier rumlaufe, ich kriege so viel in meinen Kopf, wo ich mir dachte, oh, das könnte ich alles sagen. Bestimmt alles gut. Und dann versuchst du, alles in einen Topf zu packen und dann denkst du, oh, das ist Überforderung. Und dann lebst du in einer Abhängigkeit. So dieses, ich habe keine Ahnung, was ich hier vorne mache, aber ich sag einfach mal das, was ich denke zu sagen müssen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber nochmal, all unser Sein, all unser Tun strebt danach, dieses zu erfüllen. Und oft ist es aber so, dass wir Ziele und Wünsche, nicht unterscheiden können. Das heißt, man hat oft ein Ziel und denkt, dass es gut ist, weil es Gottes Willen entspricht, aber dann entpuppt sich das als ein falsches Ziel und man ist deprimierter als vorher. Kennt ihr das? So, ihr habt euch fest was vorgenommen und es klappt nicht und ihr denkt, pff, alles für die Katz. Kennt ihr das? Oder bin ich nur alleine da? Ja, Ziele. So, ich gebe euch ein Beispiel. Das ist so beliebt bei den Teenagers. Ich habe so viele erlebt. Ich hoffe, ihr seid echt nicht so, weil sonst dann gibt es Ärger vom Pfarrer. Ja, zeig's denen. Na, Spaß. So, wenn ein Junge kommt und sagt zu einem Mädchen, Gott hat mir gesagt, dass du meine Frau wirst. Kennt ihr das? Ich habe schon so viele Jugendliche erlebt. Und die Frau hat das so hässlich, ich will das nicht. Und dann kommen die zu mir und was soll ich jetzt machen? So. Und die sind da so überfordert. Und es mag ein gutes Ziel sein. Und dann legen die es immer zurecht. Gottes Wille ist, er sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Deswegen soll ich mir eine Frau suchen. Und diese Frau will ich. So, das Problem ist aber, wie wir gerade vorhin gesagt haben, gut definiert das komplette Wesen Gottes, beziehungsweise alles im Einklang. Das heißt, Gott hat auch einen freien Willen gegeben. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt, dann entspricht das dem Wesen Gottes. Warum? Gott hat ihr einen freien Willen gegeben. Das heißt, du musst nicht. Das heißt, wenn Gott dich nicht darin bestätigt, dann musst du nicht. Ich hoffe, ich konnte einigen Frauen den Druck wegnehmen. ja, und dann hat man Kinder und dann ist man für ewig gebunden. Nee. Der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Wunsch ist, es kommt darauf an, wenn du ein Ziel hast, gibt es zwei. So, es wird jetzt ein bisschen Schule und so. Ziel, Wunsch. Das will ich euch zum Schluss mitgeben. Danach sind wir fertig, okay? Müssen euch noch ein bisschen gedulden. So, weil ich denke, im ersten Blick hat es mit dem Thema nichts zu tun, aber im zweiten Blick hat es sehr, sehr viel zu tun. Ich denke, der Grund für viele Probleme und für viele Sorgen, für Depressionen, für Süchte und so weiter, weil man sich falsche Ziele im Leben setzt. Denn ich denke, der Unterschied zwischen Ziel und Wunsch ist, wenn du ein Ziel hast, tust du alles daran. Du opferst dein ganzes Leben, deine Zeit, alles daran, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du es nicht erreichst, dann wirst du deprimiert oder versuchst es immer. Also du bindest dich an dieses Ziel. Ein Wunsch ist ein bisschen offener. Das heißt, wenn du einen Wunsch hast, dann hast du immer diese Erwartung, wenn es nicht klappt, dann ist man ein bisschen enttäuscht. Aber es ist viel leichter, mit einer Enttäuschung umzugehen, als mit einem unerreichtem Ziel. Das heißt, wenn du dein Leben jetzt betrachtest, jeder Mensch hat gewisse Ziele. Jeder Mensch wurde mit Segen und Fluch gewissermaßen geprägt. Ängste sind da, Lügen sind da, Zweifel sind da, Freude ist da. Aber all das ist prägend für dein Ziel, was du erreichen wirst. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du ein Ziel hast, nehmen wir mal an, als Frau oder als Kind oder als Ehemann, dass du sagst, mein Ziel ist es, dass ich gute Kinder habe. Wer kann dieses Ziel verhindern? Was denkt ihr? Wenn du als Kind dieses Ziel hast, ich will eine Mutter, gute Mutter haben, wer kann dieses Ziel verhindern? Deine Mutter, oder? Oder? Wenn die schlecht gelaunt ist, hast du keine gute Mutter. Das heißt, wenn du die Ziele falsch setzt, lebst du immer in einer gewissen Abhängigkeit von Menschen. Das heißt, wenn du als Ziel zum Beispiel eine gute Mutter zu sein, an sich, im ersten Blick, mag es ein gutes Ziel sein, aber im zweiten Blick wirst du immer in einer Abhängigkeit leben von deinen Kindern. Denn wenn es deinen Kindern gut geht, dann weißt du, dass du eine gute Mutter bist. Und eigentlich ist das eher ein Wunsch als ein Ziel. Aber oft versuchen wir oder übertragen wir unsere Wünsche zu gewissen Zielen, die wir eigentlich nie erreichen. Und ein unerreichbares Ziel führt meistens zu Depressionen. Ein unsicheres Ziel führt meistens zu Ängsten. Und jetzt frag dich mal, wo hast du Ängste in deinem Leben und warum hast du die Ängste in deinem Leben? Nicht das Problem, sondern die Ursache. Wo hast du gewisse Ziele oder Wünsche gehabt, die du dann zu Zielen gemacht hast? Ein gutes Ziel wäre zum Beispiel, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil der Einzige, der dieses Ziel verhindern kann, bist du selbst. Warum? Wenn jetzt zum Beispiel du das Ziel hast, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden und in deiner Ehe oder deiner Familie läuft es nicht so gut. Was wird gefördert? Du trainierst das hier. Dadurch erlangst du Geduld. Dadurch erlangst du Sanftmut. All diese Dinge werden immer geprüft. Und das muss uns bewusst werden. So dieses, egal welche Ziele du hast, die schwächste Frage, die du dir je stellen kannst, ist das Sünde oder ist das nicht Sünde? Ist das richtig oder ist das falsch? Sondern die stärkste Frage, die du stellen kannst, bringt es mich näher zu Gott oder nicht? Denn unser Ziel soll es sein, Jesus ähnlicher zu werden, oder? Seid ihr da mit mir eins oder nicht? Nicht? Doch, Jesus ähnlicher zu werden. Warum? Die größte Herrlichkeit wird sichtbar durch seine Offenbarung zu den Menschen. Dadurch wird die Herrlichkeit am größten sichtbar. Das heißt, wenn wir Jesus ähnlicher werden, repräsentieren wir Gott. Und somit offenbart er sich durch uns, durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unsere Reden und Denken. Und gleichzeitig dient es zur Herrlichkeit. Weil Menschen werden kommen und sagen, hey, warum reagierst du jetzt so? Warum bist du so? Weil ich Gott in mir habe. Und das ist das größte Zeugnis für ihn. Und ich möchte die Band nach vorne rufen. Die Band. Mein Wunsch ist es, dass du heute wirklich diese Zeit nutzt, mein größter Wunsch ist es, dass wir kennen alle unsere Probleme. Kennen wir, haben alle Probleme. Aber nicht alle kennen wirklich die Ursache davon. Und heute ist die Möglichkeit, Flüche, die du Glauben geschenkt hast, die du angenommen hast, heute zu brechen. Warum? Weil Gott eine Intimität mit dir schaffen will. Er will Beziehung mit dir. Und er will Segen hineinsprechen, da wo du Flüche erlebt hast. Das heißt, eine Lüge wird nicht einfach so weggehen. Es ist leicht, eine Lüge zu erkennen. Aber es ist schwer, Wahrheit hineinzusprechen. Und das ist unser Ziel. Das ist mein Wunsch. Und das ist das, wonach auch mein Herz schlägt. Ich habe viele Jugendliche, die Probleme haben, wo versucht haben, in irgendwelchen okkultistischen Dingen Frieden zu finden, Antworten zu finden, aber haben nicht gemerkt, dass sie noch mehr in diesen Lügen reingegangen sind. Aber es gibt immer einen Ausweg, egal wo du bist. Die Frage ist nur, lässt du zu, dass Gott dich segnet? Gutes über dich ausspricht, hat Gott mehr Gewicht als diese Lügen, die du glaubst? Und wenn nicht, warum nicht? Vertraust du Gott? Das ist die meistgestellte Frage, die Gott mir in dieser Zeit gestellt hat. Ich war in Depressionen, ich war in Lügen gefangen, die mir ständig einreden, du kannst nichts, du kannst nichts. Und die einzige Frage, die Gott mir stellte, vertraust du mir? Und vielleicht bist du auch an diesem Punkt heute, wo du dir die Frage stellst, lohnt es sich? Lohnt es sich, Gott zu vertrauen? Ich will dir eine Gegenfrage stellen. Warum sollte es nicht? Ich denke, wir haben oft ein falsches Bild von Gott. Oft. Das Problem ist oft nicht bei Gott. Ist eigentlich gar nicht bei Gott. Sondern das Problem liegt oft bei uns. Und ich möchte nur ein Lied performen. Danach spielt die Band. Und das Lied heißt Mein Kind. Und dieses Lied, das ist so für mich einer der intimsten Lieder, die ich je geschrieben habe. Warum? Weil ich angefangen habe, mit Gott ehrlich zu sein. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich hasse dich. Gott, ich bin traurig. Gott, ich kann nicht mehr. Und ich habe diese Lügen geglaubt. Und Gott hat gesprochen durch die Beziehung, die ich mit ihm geführt habe. Und ich bitte euch, alle, die möchten, die Augen zu schließen und euch wirklich vorzustellen, wie Jesus vor euch steht und wirklich diese Worte zu euch spricht. Denn er sagt zu dir, du bist heilig, du bist gewollt, du bist eine neue Schöpfung, du kannst das, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und das ist mein Wunsch, dass wir das tief im Innern glauben.
Ich kann nicht in Worte fassen, was ich für dich empfinde. Du bist mein geliebtes Kind, ich hoffe, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, ich lieb dich, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, denn ich bin der, der dein Leben in den Händen hält. Du bist ein Diamant, den man nicht beschreiben kann. So wertvoll, dass nur ein Preis ihn bezahlen kann. Ein komisches Gefühl, zu sehen, wie du dich anstrengst, nur um meine Nähe zu spüren. Ich liebe es zu sehen, wie du dein Leben meisterst und du jeden Tag nach meiner Liebe eiferst. Ich bin dein liebevoller Vater, der neben dir stand, als sonst niemand für dich da war. Manchmal spürst du mich nicht, manchmal erkennst du mich nicht, doch du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Hiermit verspreche ich dir eins, ich werde immer bei dir sein. Du bist mein geliebtes Kind, bitte vergiss das nicht. Mein geliebtes Kind, ich bin da für dich, ich steh hinter dir. Vertraust du mir? Du bist mein geliebtes Kind, bitte vergiss das nicht. Mein geliebtes Kind, ich bin da für dich, ich steh hinter dir. Vertraust du mir? Ich kann nicht in Worte fassen, was ich dabei fühle, wenn du morgens aufstehst. Völlig übermüdet, aber dennoch wunderschön. Ich bin so stolz auf dich, 24 Stunden lang denke ich nur an dich. Ich vergesse dich nicht, bitte glaub mir das. Ich halte dich fest, egal was kommen mag. Ein trauriges Gefühl, die Einsamkeit in dir zu sehen. Obwohl ich neben dir stehe, ich bin immer da, auch wenn du mich nicht immer spürst. Schau zurück, siehst du, meine Hand hat dich geführt. In schweren Zeiten habe ich dich auf Händen getragen. In schweren Zeiten hörte ich deine Klagen. Und jetzt schau zu mir, sag mir, siehst du mich? Ich bin der Vater, der dich liebt, genauso wie du bist. Ich stehe immer hier, das verspreche ich dir. In Liebe, dein Vater. Du bist mein geliebtes Kind. Bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir? Du bist mein geliebtes Kind. Bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir?
Amen. Ich möchte einfach diese Zeit nutzen, weil ich denke, ich kann jetzt viel reden, aber ich denke, dass nach jeder Predigt wird eine Antwort eigentlich verlangt. Entweder für ein Ja oder ein Nein. Wenn du einfach so rausgehst, hast du eigentlich schon entschieden. Und wir wollen diese Möglichkeit bieten. Wir haben hier verschiedene Gebetsecken, wo wir einfach anbieten, da zu sein. Ich kann nicht garantieren, dass jedes Gebet sofort wirkt. Kann ich nicht, will ich auch nicht. Und für jeden Menschen, der beten möchte und ein bisschen Angst hat, möchte ich noch eine Ermutigung geben. Und zwar gibt es 3 Ebenen von Gebet: Saat, Bewässerung, Ernte. Saat und Bewässerung siehst du nicht, nur die Ernte. Das heißt, wenn du für einen Menschen betest, kann es sein, dass du sofort die Ernte siehst. Er wird geheilt, er wird befreit. Aber manchmal ist es so, dass du für jemanden betest und nichts passiert. Aber was Gott sagt ist, dass jedes Gebet in einen diesen 3 Ebenen da ist. Warum? Weil er sagt, er ist treu. Er erhört Gebete. Das heißt, du weißt nicht, ob dein Gebet eine Saat ist. Du weißt nicht, ob dein Gebet eine Bewässerung ist für deinen Nächsten. Aber du kannst du lebst in einer Garantie, dass du in einen diesen 3 Ebenen bist. Jede Frucht braucht eine Saat. Jede Frucht und jede Saat braucht eine Bewässerung, um zu wachsen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Menschen für dich beten, und es geschieht nichts eigentlich, kannst du dir dennoch sicher sein, dass die Saat, die einst hineingelegt wurde in dir, bewässert wurde. Und sie ist nötig. Viele Menschen haben für mich gebetet. Und oft ist nichts passiert. Aber ich weiß, dass in mir eine Saat hineingelegt wurde. Eine Bewässerung stattfand, die mich zu dieser Ernte brachte, dass ich frei wurde von Depressionen. Dass ich frei wurde von den Flüchen, die von meinen Eltern ausgesprochen wurde. Meine Mutter hat mich ausgelacht und sagte, mein Sohn wird jetzt Pfarrer, der wird nie eine Frau bekommen. Und heute bin ich verheiratet. Und so gibt es Menschen, die gewisse Dinge sagen über euch. Aber es wird Zeit, diese Lügen keinen Glauben mehr zu schenken. Und wir singen ein Lied, das hat mir vorhin so gut gefallen, deswegen habe ich mir das gerade von der Band gewünscht, dass wir das nochmal singen. Weil das beschreibt so ein bisschen Gott. Und ich werde hier hinten stehen und werde mich anbieten für Gebet, zum Reden. Und manchmal will man einfach nur kommen und eine Umarmung geben. Ist auch okay. Ich weiß, dass früher, als ich angefangen habe mit meinen Einsätzen, vor allem die älteren Mütter kamen und sagten, darf ich dich umarmen? Ich so, ja klar. Und die haben mich umarmt, haben mich angeguckt, hatten Tränen in den Augen und hat gesagt, jetzt hast du wenigstens ein bisschen Mutterliebe erfahren. Und das ist wertvoll. Wisst ihr, es bringt nichts, Bibelwörter, Bibelstellen auswendig zu lernen und das den Beseelsorgten dann um die Ohren zu klatschen, sondern manchmal reicht einfach nur eine Umarmung, die die ganze Welt verändern kann. Ich weiß, dass eine Mutter mal zu mir herkam und sagte, mein Sohn glaubt nicht an Gott. Kannst du für mich beten, so als wärst du mein Sohn? Ich so, ja klar. Und ich habe sie gesegnet. Und es war schön zu sehen, wie eine Mutter sich freut, dass sie von einem jungen Mann der nie die Mutterliebe erfahren hat, gesegnet wird. Und wir sind geboren, um zu segnen. Warum? Weil wir selber Segen empfangen haben. Das ist die Möglichkeit, die heute angeboten wird. Amen.